Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Echo der Zeit. Unser Schwerpunkt.
We can now confirm to you that Gaddafi has been killed. His body is now in Misrata.
Muammar Gaddafi ist tot, seine Leiche in Misrata, meldet das libysche Fernsehen und bestätigt der Übergangsrat. Wir berichten über die Ereignisse von heute Nachmittag, die Eroberung der Stadt Sirte, fragen, ist der Widerstand in Libyen nun tatsächlich gebrochen, und wir ordnen ein. 4 Jahrzehnte Gaddafi. Was bleibt, außer der Erinnerung an exzentrische Auftritte nach außen und blutige Unterdrückung nach innen? Echo der Zeit, am Mikrofon ist Philipp Scholkmann. Erst war es nur ein Gerücht, am späten Nachmittag kam die Bestätigung. Der langjährige Machthaber von Libyen und selbsternannte Revolutionsführer Muammar Gaddafi ist tot, 2 Monate nachdem er die Macht in Tripolis verloren hatte und spurlos verschwunden war. Martin Dorer mit den Einzelheiten.
Kurz vor 17 Uhr bestätigte der Vizepräsident des Nationalen Übergangsrats Abdulhakim Goga, Muammar Gaddafi sei tot. Die Revolutionäre hätten ihn getötet. Tyrannei und Unterdrückung des Gaddafi-Regimes seien vorbei. Dieses Kapitel sei zu Ende für Libyen und die ganze Welt. Über den Verlauf der Aktion herrscht derzeit noch wenig Klarheit. Gaddafis Anhänger hatten den vorrückenden Truppen heftigen Widerstand geleistet. Offenbar fühlte sich Gaddafi in die Enge getrieben und könnte versucht haben, aus der Stadt Sirte zu fliehen. Die Rebellen widersprechen aber der Version, der Diktator sei unter NATO-Beschuss ums Leben gekommen. Eine Sondereinheit aus der einst hart belagerten Stadt Misrata habe ihn in einem Versteck aufgespürt und gefasst. Bei dieser Aktion sei Gaddafi verletzt worden und später gestorben. Offenbar ist außer dem Diktator auch Gaddafis Sohn Mutassim und der frühere Verteidigungsminister Abu Bakr Yunus ums Leben gekommen. Ein weiterer Sohn Gaddafis, Saif al-Islam, soll vorerst entkommen sein. Der britische Premier David Cameron nahm am späten Nachmittag Stellung zu Gaddafis Ende und bezog sich auf den Ministerpräsidenten des Übergangsrats. Mahmoud Jibril habe den Tod Gaddafis bestätigt.
Prime Minister Jibril has confirmed that Colonel Gaddafi is dead. I think today is a day to remember all of Colonel Gaddafi's victims.
Es sei heute der Tag, der Opfer des Gaddafi-Regimes zu gedenken, erklärte Cameron und nannte zuerst jene des Attentats auf ein Pan-Am-Flugzeug über Lockerbie und dann die Opfer des libyschen Terrorregimes während über 4 Jahrzehnten Gewaltherrschaft. Libyen habe nun die Gelegenheit, eine Zukunft in Frieden und Demokratie aufzubauen. EU-Kommissionspräsident Barroso und EU-Präsident Van Rompuy betonten, Voraussetzung für eine friedliche Entwicklung sei jetzt ein umfassender Versöhnungsprozess. Und UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon warnte vor allzu viel Euphorie.
The road ahead for Libya and its people will be difficult and full of challenges. Now is the time for all Libyans to come together.
Der Weg, der jetzt noch vor Libyen und seiner Bevölkerung liege, werde schwierig sein und voller Herausforderungen. Jetzt sei der Zeitpunkt gekommen, diese Aufgabe gemeinsam anzugehen. Der Präsident des Übergangsrats, Mustafa Abdel Jalil, will heute oder spätestens morgen die endgültige Befreiung Libyens verkünden. Die Zukunft beginnt.
Martin Durrer berichtete, wir kommen ausführlich auf die jüngste Entwicklung in Libyen zurück, schätzen ein und blicken nochmal auf die 4 Jahrzehnte unter Gaddafi. Außerdem Staatspleiten kann man sich dagegen versichern und Nokia ist der Mobile-Konzern zu wenig beweglich. Dies nach den Nachrichten mit Daniel Hubacher.
Zahlreiche Griechen sind auch heute dem Aufruf zu einem Generalstreik gefolgt. In der Hauptstadt Athen kam das öffentliche Leben praktisch zum Erliegen. Tausende von Demonstranten verstopften die Straßen, viele Busse, Züge und Fähren fuhren nicht. Vor dem Parlamentsgebäude in Athen gingen verschiedene Gruppen von Demonstranten aufeinander los mit Knüppeln, Brandsätzen und Steinen. Ein Demonstrant kam bei den Auseinandersetzungen ums Leben. Die Demonstration richtete sich gegen die weiteren Sparmaßnahmen, die die Parlamentarier am Abend endgültig beschließen wollen. Dazu gehören Lohnkürzungen und ein Stellenabbau in der Verwaltung. Griechenland solle weitere 8 Milliarden Euro von seinen internationalen Geldgebern bekommen. Das empfiehlt die Expertenkommission der sogenannten Troika, wie mehrere Nachrichtenagenturen melden. Die Troika besteht aus der Europäischen Zentralbank, dem Internationalen Währungsfonds und der EU-Kommission. Sie will morgen entscheiden, ob sie eine weitere Rate an Griechenland freigibt. Die deutsche Regierung möchte Anfang 2013 die Steuern um 6 bis 7 Milliarden Euro senken. Das verkündeten Finanzminister Schäuble von der CDU sowie Wirtschaftsminister Rösler von der FDP gemeinsam. Nicht einverstanden ist die dritte Partei in der christlich-liberalen Koalition, die CSU. CSU-Chef Seehofer zeigte sich über die Äußerungen verärgert. Daraufhin räumte Finanzminister Schäuble ein, die Einigung in der Koalition über eine Steuersenkung stehe noch aus. Der finnische Handyriese Nokia hat im dritten Quartal einen Verlust gemacht von 68 Millionen Euro. Auch der Umsatz des Konzerns sank um 13% auf 9 Milliarden Euro. Der wichtigste Grund für das schlechte Abschneiden: Nokia verkaufte 40% weniger Smartphones. Ein heftiger Gewittersturm hat am Nachmittag das Leben in Rom zum Erliegen gebracht. Wegen der Wassermassen musste eine der beiden U-Bahn-Linien geschlossen werden, die andere war nur noch zum Teil in Betrieb. Mindestens ein Mensch starb. Auf vielen Straßen floss das Wasser nicht mehr ab, im Zentrum Roms bildeten sich Teiche, in denen der Verkehr stecken blieb. Roms Stadtpräsident Alemanno kritisierte die Wetterdienste, die die Bevölkerung nicht ausreichend vor dem Sturm gewarnt hätten. Die Zahl der Asylgesuche in der Schweiz ist im vergangenen Monat deutlich angestiegen. Insgesamt wurden im September 2042 Asylanträge gestellt. Das sind 313 oder 18% mehr als im Vormonat. Insgesamt haben in den ersten 9 Monaten des Jahres rund 15.000 Personen in der Schweiz um Asyl ersucht. Das teilt das Bundesamt für Migration mit. Der Schweizer Tierschutz kritisiert die Art und Weise, wie hierzulande Schafe gehalten werden. Zum einen gäbe es für die Schafhaltung in Berggebieten weniger strenge Regeln als im Flachland, deshalb seien die Tiere oft tagelang der Witterung ausgesetzt. Zum anderen kritisiert der Tierschutz die Hobbyschafzüchter. Diese hätten oft das nötige Wissen nicht. Für manche seien Schafe anspruchslose und genügsame Tiere. German Schmutz, der Präsident des Schafzüchtervereins, ist nicht einverstanden mit dieser Kritik. Gerade die Hobbyschafhalter bildeten sich ständig weiter. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.658 Punkten, minus 0,7%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.451 Punkten, minus 0,5%. Der Euro wird zu einem Franken 23,11 gehandelt. Der Dollar zu 89 Rappen 96. Das Wetter. In der Nacht ist es zum Teil klar und es gibt stellenweise leichten Frost. Morgen hat es im Flachland und an den Voralpen Hochnebel mit einer Obergrenze bei rund 1200 Metern. Tagsüber löst er sich nur teilweise auf. Sonst scheint die Sonne. Im Norden werden mit Biese rund 9 Grad erreicht, im Süden gibt es etwa 14 Grad. Und am Wochenende ist es im Mittelland teils neblig, sonst geht es mit viel Sonnenschein weiter. Die Höchstwerte liegen zwischen 9 und 14 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS mit diesen weiteren Themen. Zunächst der Schwerpunkt Libyen mit dem Stand der Erkenntnisse zur Eroberung von Sirte und zu Gaddafis Tod. Und mit der Frage, hat der Übergangsrat nun freie Hand für die politische Neuordnung Libyens? Außerdem, Griechenland, ist es schon zu spät für eine geordnete Umschuldung. Jemen hat der Autokrat Saleh Straffreiheit verdient. Dann Nokia, Katerstimmung im Hauptquartier des einstigen finnischen Vorzeigekonzerns. Und schließlich SaaS. Ein Prättigauer Dorf bekommt seine Umfahrung nach einem Vierteljahrhundert politischem Kampf. Seit der Eroberung oder dem Fall von Tripolis wurde gerätselt, wo ist Gaddafi? Heute überstürzen sich die Ereignisse. Erst kam die Meldung, Sirte sei von den Rebellen erobert worden. Am Nachmittag dann, Gaddafi sei getötet worden. Ich sprach mit dem Maghreb- und Nordafrika-Spezialisten Beat Stauffer. Er verfolgt die libysche Politik und hat das Land regelmäßig bereist, zuletzt vor 6 Wochen. Ich fragte Stauffer, was weiß man zur Stunde über die Umstände von Gaddafis Tod?
Über die genauen Umstände der Festnahme und Erschießung von Muammar Gaddafi ist wenig bekannt. Es sind eigentlich mehrheitlich Spekulationen. Ich denke, man muss davon ausgehen, dass Gaddafi nach der Eroberung von der Stadt Sirte durch die Truppen des Übergangsrats versucht hat zu fliehen und auf dieser Flucht festgenommen und erschossen worden ist.
In dieser Stadt Sirte, seiner Heimatstadt, war er ja offensichtlich entgegen vieler Erwartungen. Würde das auch den erbitterten Widerstand erklären in den letzten Wochen, diese lang anhaltenden Kämpfe? Es ging nicht nur um die Stadt, sondern es ging auch um den Revolutionsführer selbst, der darin ist.
Ja, ich sehe das so, das ist ein wichtiger Grund. Der andere Grund ist natürlich, dass Sirte die letzte größere Stadt war, die noch dem Gaddafi-Regime noch verblieben ist. Sirte hat auch eine sehr starke symbolische Bedeutung als Geburtsort von Gaddafi, als Ort, wo er einen Teil seiner Massenaufläufe, seiner Einladungen, seiner panafrikanischen Konferenzen hat stattfinden lassen. Also ein sehr wichtiger Ort. Dann die lange Dauer der Kämpfe, die hängt sicher auch damit zusammen, dass die Truppen des Übergangsrats verzichtet haben, sehr schwere Waffen einzusetzen, weil sie die Zivilisten, die in der Stadt immer noch lebten und gewissermaßen in Geiselhaft waren, doch schonen wollten.
Das heißt, für die libyschen Kräfte des sogenannten Übergangsrats wäre eigentlich allein schon der Fall von Sirte heute ein symbolisch sehr wichtiger Sieg gewesen.
Das ist auf jeden Fall so. Sirte hat eine zentrale Bedeutung als Geburtsstadt von Gaddafi, als Ort, wo diese großen Konferenzen stattgefunden haben. Ich denke, dass der Fall von Sirte allein kann man fast gleichsetzen mit dem Ende des Gaddafi-Regimes.
Noch ein Wort zu ihm, zu Gaddafi. Statt über die Grenze zu gehen in die schwarzafrikanische Nachbarschaft zum Beispiel und zu fliehen, blieb er mitten im Krieg, im Zentrum der Kämpfe sogar. Er bleibt sich gewissermaßen treu bis zuletzt damit.
Ja, Gaddafi hat sein Wort in dem Sinn gehalten. Er hat ja in Aussicht gestellt, er würde kämpfen bis zum Ende, er würde den Märtyrertod sterben, er würde nicht fliehen, das hat er offensichtlich eingehalten. Möglicherweise hat er aber eine Doppelstrategie praktiziert, die Söhne ins Ausland zu schicken oder einige der Söhne und selber eben an Ort und Stelle zu bleiben.
Er selbst ist weg, doch seine Anhänger sind noch da. Es gab ja in Tripoli sogar in den letzten Tagen wieder ein Aufflammen von Kämpfen. Was denken Sie, ist der Widerstand jetzt gebrochen?
Ich denke, das Gaddafi-Regime, das System Gaddafi, das ist jetzt implodiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass nach dem Tod des Führers, der ja von sich selber gesagt hat, er verkörpere Libyen, er verkörpere die Volksjamahiriya, das jetzt noch weitergehen kann. Es hängt natürlich davon ab, ob es Saif al-Islam gelingt, ins Ausland zu fliehen und allenfalls dort Truppen, Milizionäre dort mitzunehmen, vielleicht auch andere Getreue ins Ausland flüchten zu lassen und von dort aus den Widerstand zu organisieren gegen die neue Übergangsregierung. Ich glaube aber nicht, ich gehe eher davon aus, dass die Gaddafi-Loyalen, die Profiteure des Gaddafi-Regimes, dass die versuchen werden, auf andere nicht-militärische Weise ihre Privilegien und ihre materiellen Vorteile zu retten.
An was denken Sie da?
Es gibt sehr große Vermögen, die Geschäftsleute, die mit Gaddafi zusammengearbeitet haben, akkumuliert haben in den letzten 10, 20 Jahren. Es gibt selbstverständlich Ländereien, es gibt Besitz, der auf nicht immer korrekte Art und Weise erworben worden ist. Diese Leute sind zum Teil jetzt auch in Tunis oder in Tunesien auf jeden Fall und die werden vermutlich auf dem Verhandlungsweg versuchen, versuchen Einfluss zu nehmen auf die Bildung der Übergangsregierung und dort innerhalb der neuen Übergangsregierung ihre Interessen zu vertreten.
Eben so oder so muss diese ganze Gaddafi-Fraktion gewissermaßen in die Nachkriegsordnung irgendwie integriert werden. Kann das gelingen?
Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Es hat unter diesen Leuten natürlich Folterer, es hat Geheimdienstleute, es hat Menschen, die in den Augen der libyschen Bevölkerung Verbrecher sind. Und denen muss der Prozess gemacht werden. Die müssen für ihre Verbrechen und ihre Untaten büßen. Es gibt aber auch sehr viele Mitläufer. Es gibt Zehntausende, vielleicht sogar weit über 100.000 Menschen, die in diesem Gaddafi-System irgendeine untergeordnete Rolle gespielt haben. Und für diese Menschen muss man vermutlich versuchen, eine Lösung zu finden, damit die weiterhin ihren Platz in der libyschen Gesellschaft haben.
Nun beginnt das neue Libyen, sagt der Übergangsrat heute. Aber selbst ohne diese Integration der Gaddafi-Kräfte, die Aufgabe, die ist herkulisch, dieses Übergangsrat, der ist ja allein schon so vielstimmig.
Der Übergangsrat steht jetzt vor einer Zerreißprobe. Es werden jetzt all diese Interessengegensätze und diese unterschiedlichen ideologischen Ausrichtungen zwischen Islamisten, zwischen säkularen Kräften, die unterschiedlichen regionalen Interessen zwischen Benghazi und Tripolis, zwischen verschiedenen Stämmen, all das wird jetzt an die Oberfläche kommen und es wird sich in den nächsten Tagen und Wochen zeigen, ob dieser Übergangsrat in der Lage ist, diese Differenzen friedlich auszutragen und eben eine Übergangsregierung zu ernennen, die dann in der Lage ist, konkret das Land bis zur Wahl einer Regierung zu führen.
Einschätzungen des Libyen-Experten Beat Stauffer. Der Tod von Gaddafi markiert auf jeden Fall eine tiefe Zäsur. Er war berüchtigt für erratische Auftritte. Die Schweizer Unterhändler haben das ganz direkt erfahren in der Libyen-Affäre. Er liebte den Pomp und bizarre Inszenierungen mit weiblichen Bodyguards und Beduinenzelten, auch auf Besuch in europäischen Hauptstädten. Doch Gaddafi war mehr als das. Über 40 Jahre hielt er ein vom Stammesdenken durchzogenes Territorium zusammen, mit eiserner Faust und viel Öl. Alexander Gschwind.
Der 1942 in Sirte geborene Beduinensohn Muammar al-Gaddafi erhielt zunächst eine traditionell religiöse Erziehung in einer Koranschule, bevor er 1963 in die Militärakademie von Benghazi eintrat. Dort agitierte er als Bewunderer des ägyptischen Revolutionärs Gamal Abdel Nasser gegen das pro-westliche Regime von König Idris. Um den Unruhestifter loszuwerden, wurde er auf eine britische Stabsschule geschickt. Kaum zurück putschte er als 27-jähriger Hauptmann am 1. September 1969 mit einer Offiziersgruppe gegen den greisen Senussi-Monarchen Idris. Libyen wurde zur Republik proklamiert und Gaddafi beförderte sich als Chef des Revolutionsrates selbst zum Obristen. Einmal an der Macht huldigte er zunächst weiter Nassers Vorbild als panarabischer Sozialist. Nach dessen Scheitern entwickelte er sein eigenes ideologisches Konzept der Jamahiriya, der sozialistisch-arabischen Republik der Massen. Die amerikanischen Militärbasen in Libyen wurden geschlossen, das Öl als politische Waffe gegen den Westen eingesetzt. Libyens Außenpolitik radikalisierte sich auch sonst mit militärischer Hilfe für afrikanische Diktatoren und radikale Palästinenser. In Europa unterstützte Gaddafi Terrorgruppen wie die irische IRA, die baskische ETA oder die Roten Brigaden in Italien. 1986 bombardierten die USA Tripolis und Benghazi als Vergeltung für einen von Libyen mitorganisierten Anschlag auf amerikanische Militärs in Berlin. Zwei Jahre später isolierte sich Gaddafi endgültig mit der Verwicklung in Bombenanschläge gegen amerikanische und französische Passagierflugzeuge. Die deswegen gegen Libyen verhängten internationalen Sanktionen wurden erst 2004 wieder aufgehoben, als Gaddafi auf sein Atomprogramm verzichtete. Trotzdem blieb sein Verhältnis zum Westen bis zuletzt schwierig, wie die Geiselaffären um bulgarische Krankenschwestern, zwei Schweizer Geschäftsleute und ständige Konflikte um die Bootsflüchtlinge im Mittelmeer zeigten. Dass sich auch sein Volk schließlich unter dem Eindruck des arabischen Frühlings in den Nachbarländern Tunesien und Ägypten gegen seine Alleinherrschaft erhob, mochte er nicht wahrhaben und schrieb es einer imperialistischen Weltverschwörung zu. Trotz der zunehmenden Aussichtslosigkeit seines Kampfes und des Abfalls engster Getreuer verbunkerte er sich bis zuletzt in seinen Wahnvorstellungen als selbsternannter Prophet der arabischen Massen.
In Griechenland wurden heute die Streikaktionen gegen das neue Sparpaket fortgeführt, auch vor dem Parlamentsgebäude in Athen, während drinnen die Abgeordneten erneut über die Gesetzesvorlage von Finanzminister Venizelos stritten. Den dritten Tag in der Folge. Die Schlussabstimmung findet heute Abend statt. Das Sparpaket ist eine wichtige Voraussetzung, dass Griechenland die nächste Kreditrate in Höhe von 8 Milliarden Euro erhält. Rodothea Seralidou berichtet.
Die vorgeschlagenen Sparmaßnahmen sind massiv. Die Gehälter der Staatsangestellten werden damit stark gekürzt und die Steuern erhöht. Angestellte im öffentlichen Dienst können entlassen werden, etwas, das bisher nicht möglich war. Finanzminister Venizelos betont die Dringlichkeit dieses Gesetzes. Wir erleben historische Momente. Ich hoffe, dass wir unser strategisches Ziel erreichen, auch wenn wir dafür eine schwere Last auf uns nehmen. Mit dem ersten Parlamentsvotum gestern Abend hat der Gesetzesentwurf zwar schon die erste Hürde genommen, doch die Regierung muss auch heute um ihre knappe Mehrheit zittern. Wenn nur 4 Abgeordnete der Regierungspartei dagegen stimmen, kann das Gesetz nicht durchgesetzt werden. Venizelos versucht, die griechischen Abgeordneten gnädig zu stimmen. Er lässt die Möglichkeit offen, noch in letzter Sekunde Verbesserungsvorschläge in die Endfassung des Gesetzes reinzunehmen. Doch das lässt die Oppositionsparteien kalt. Sie kritisieren den Gesetzesentwurf scharf und haben vor, dagegen zu stimmen. Konstantinos Papasiosos von der größten Oppositionspartei, der konservativen Nea Dimokratia, sieht das Sparpaket als Gesetz, das sich gegen die Gesamtheit des griechischen Volkes richtet. Mit diesem Gesetz opfert die Regierung die Staatsangestellten. Und das gleiche Schicksal wird auch den privaten Sektor erwarten. Wenn Sie sich trauen, gehen Sie raus ins Volk und sehen Sie, was Sie aus einem stolzen Volk gemacht haben. Das Volk ist ängstlich und verzweifelt. Harte Worte benutzen auch die Abgeordneten der Kommunistischen Partei Griechenlands. Sie sehen sich in ihrem Glauben bestätigt, dass die Europäische Union und der Euro Griechenland nur schaden und dass das Land aus der EU austreten müsse. Ich schäme mich, dass ich unter Polizeischutz ins Parlament gehe. Polizisten schützen uns vor dem Nein des Volkes. So etwas gab es bis jetzt nicht. Besonders umstritten der Artikel 37, mit dem die geltenden Gesamtarbeitsverträge de facto aufgehoben werden. Luca Cazzelli, Abgeordneter der Regierungspartei PASOK, hat schon in den letzten Tagen angekündigt, gegen diesen Artikel zu stimmen. Ihr Parteikollege Dimitris Litseris stimmt zwar dafür, fühlt sich aber, wie viele seiner Parteikollegen, in der Zwickmühle. Die heutige Politik hat keine Legitimation mehr seitens des griechischen Volkes. Meiner Meinung nach muss es zu einer Einheitsregierung kommen, in der alle Parteien mit einer europäischen Orientierung teilnehmen. Wir müssen das Interesse der Nation über die Interessen der Parteien stellen. Trotz der Kontroverse ist es höchstwahrscheinlich, dass das Sparpaket heute Abend durchgesetzt wird. Nur so kann die Regierung auf die nächste Kreditrate des Hilfspakets von EU, IWF und Europäischer Zentralbank hoffen. Und ohne diese wäre das Land bald zahlungsunfähig.
Kreditrate hin oder her, dass eine Staatspleite Griechenlands früher oder später sowieso eintreten wird, das räumen selbst manche EU-Politiker mittlerweile ein, wenn auch zögerlich. Diese Zurückhaltung hat viele Gründe, etwa die Angst vor unabsehbaren Folgen eines solchen Bankrotts oder die Tatsache, dass es bei Staaten, anders als bei Unternehmen, keine Instrumente gibt, um eine Insolvenz geordnet abzuwickeln. 2 Ökonomen schlagen nun vor, eine Art Versicherung ins Leben zu rufen, mit der sich Staaten gegen eine Pleite versichern könnten. Marin Peters.
Die Türkei und Portugal gingen gleich 6-mal pleite, Frankreich 8-mal und auch Griechenland selbst war schon 5-mal zahlungsunfähig, um nur einige Beispiele aus der Geschichte zu nennen. Staatspleiten gibt es also häufiger. Umso erstaunlicher, dass es keine Regeln gibt, wie man mit ihnen umgeht. Was Staatsbankrotte anrichten können, wenn es keine geeigneten Verfahren gibt, um sie abzuwickeln, das sehe man bei Griechenland leider allzu deutlich, sagt Hanno Beck, Ökonomieprofessor an der Hochschule Pforzheim.
Niemand weiß, was passiert, was kommt. Man ist sich auch nicht einig, was man machen soll. Und das ist eine Unsicherheit, die die Kosten einer solchen Staatsinsolvenz deutlich in die Höhe treiben.
Unsicherheit ist etwas, was die Finanzmärkte hassen. Sie treibt die Kosten für Kredite in die Höhe und vertreibt Investoren aus dem betreffenden Land, was die Lage nur noch verschlimmert. Hanno Beck und sein Kollege Dirk Wenzel haben sich nun ein Modell ausgedacht, wie man mehr Sicherheit schaffen könnte für den Fall, dass einem Staat das Geld ausgeht. Warum, fragen Sie, gründet man nicht eine Art Versicherung, in der Staaten einzelne Kredite gegen das Risiko einer Insolvenz versichern können?
Diese Versicherung soll nur immer jeweils einzelne Kredite absichern, auch nicht in der vollen Höhe. Das heißt, Sie haben dann, wenn Sie jetzt einem Staat Geld leihen, die Versicherung, dass dieses Geld nicht komplett weg ist für den Fall, dass dieser Staat bankrott geht.
Eine Bank, die einem Staat Geld leihe, könnte ihren Kredit so besser absichern, sagt Hanno Beck, und würde dann vielleicht eher Geld geben.
Die Investoren wissen dann erstens, was genau passiert im Falle einer Insolvenz. Das macht es für die viel leichter zu kalkulieren, auch viel leichter, diese Schulden in die Bilanz zu schreiben. Und die Investoren wissen, ein Teil meines Geldes ist abgesichert. Das heißt, die Finanzierung wird für solche Staaten vermutlich auch leichter und wahrscheinlich auch billiger.
Und das erhöhe wiederum den Anreiz für Staaten, sich an einer solchen supranationalen Versicherung zu beteiligen, sagt Hanno Beck. Der Staat würde dann, wie bei einer Autoversicherung, jährliche, risikoabhängige Beiträge einzahlen und sich damit absichern für den Schadensfall. Auf den Weg bringen müsste diese Versicherung eine internationale Institution, zum Beispiel der Internationale Währungsfonds, meint Beck. Das klingt erstmal einleuchtend. Und trotzdem hat Manfred Neumann, Professor am Institut für internationale Wirtschaftspolitik in Bonn, starke Zweifel, dass so eine Insolvenzversicherung funktionieren könnte. Denn
in dem Moment, wo der Staat sich versichern kann gegen die Folgewirkungen, spielt das, was die Ökonomen nennen Moral Hazard, schlägt dann durch. Das heißt, dann werden wir noch weniger darauf achten als Regierung, dass wir uns nicht überschulden. Denn wir wissen, notfalls springt die Versicherung ein.
Auch daran haben Hanno Beck und Dirk Wenzel gedacht. Wie bei jeder guten Versicherung könne man ja einen Selbstbehalt einführen, sagen sie. Wenn also ein Staat bei einem Konkurs für einen Teil des Schadens selbst aufkommen müsste und sich außerdem für die Zukunft die Prämien erhöhten, dann könne man verhindern, dass Staaten in der Hoffnung auf die Versicherung erst recht Schulden machten. Ökonom Manfred Neumann überzeugt das nicht. Aber auch er sagt,
eine geordnete Insolvenz wäre sinnvoll und deswegen bräuchte man dafür bestimmte Elemente.
Denn nur mit verbindlichen Mechanismen könne man die Verschleppung von Insolvenzen, wie im Fall Griechenlands, verhindern. Aber solche Regeln zu erarbeiten sei bei der Gründung der Europäischen Union versäumt worden, sagt Neumann. Vorstellbar wäre etwa,
dass man sagt, wenn ein Staat in Schwierigkeiten kommt, dann bekommt er Hilfe nur von dem Fonds, wenn er gleichzeitig sagt, er will Insolvenzverhandlungen eröffnen.
Der Europäische Rettungsfonds müsste dann nicht, wie jetzt bei Griechenland, immer neues Geld nachschießen und das lange Sterben damit verlängern. Für Griechenland, und da sind sich die Ökonomen dann wieder einig, käme aber jeder Vorschlag für eine geordnete Insolvenz zu spät.
Der Bericht von Wirtschaftsredaktorin Marin Peters hier im Echo der Zeit. Weiter geht's mit Mobiles in Finnland und Autos in Saas. Zunächst aber, das Blutvergießen in Jemen, es geht weiter. Allein in den vergangenen Tagen töteten Schergen des Regimes Dutzende von Demonstranten. 9 Monate nach Beginn der Unruhen setzt sich im UNO-Sicherheitsrat endlich die Einsicht durch, dass man angesichts der Tragödie nicht länger schweigen kann. Doch eine Resolution, die in den nächsten Tagen verabschiedet werden soll, verspricht Autokrat Ali Abdallah Saleh als Gegenleistung für einen Rücktritt Straffreiheit. Dagegen demonstriert Jemens Friedensnobelpreisträgerin Tawakkul Karman am UNO-Hauptsitz. Fredrik Steiger berichtet.
Tawakkul Karman weiß, seit sie vor 2 Wochen den Friedensnobelpreis bekam, hat ihre Stimme Gewicht. Als einzige aus der jemenitischen Opposition wird sie jetzt weltweit gehört. Das will sie ausnützen. Energisch fordert die kleine Frau mit dem blauen Kopftuch vor dem UNO-Sitz in New York. Die UNO solle endlich ihren eigenen Idealen gerecht werden und sich auch im Jemen für Menschenrechte und Demokratie einsetzen. Der seit 33 Jahren regierende jemenitische Diktator Ali Abdallah Saleh sei genauso ein Verbrecher wie der Syrer Assad oder Libyens Gaddafi. Immer wieder unterbrechen Anfeuerungsrufe ihrer Anhänger die kurze Ansprache. Auch der UNO-Generalsekretär empfing nun die Friedensnobelpreisträgerin. Sie will New York erst wieder verlassen, wenn die UNO handelt, wenn sie das Regime unter Druck setzt und Sanktionen beschließt, etwa die Sperrung aller Konten des Saleh-Clans. Präsident Saleh verspricht zwar ständig in Kürze abzutreten, doch der internationale Druck bleibt zu gering, als dass er das wirklich täte. Erst jetzt, 9 Monate nach den ersten Großdemonstrationen, wird das mächtigste UNO-Gremium überhaupt aktiv. Es sei unfair, dass die Weltgemeinschaft zwar im Fall Libyen handelte und auch in Ägypten oder Tunesien das Volk unterstützte, aber bei Jemen die Augen verschließe, klagt die junge Journalistin Shatta Al-Harazi.
That is not fair. If you're saying people are dying in Libya, you have to say people are dying in Yemen as well.
Diese Woche will der Sicherheitsrat endlich eine Jemen-Resolution beschließen. Doch genauso wie Nobelpreisträgerin Karman ist auch Shatta Al-Harazi damit nicht zufrieden. denn der Sicherheitsrat greift einen seit Monaten vorliegenden Kompromissvorschlag der Golfstaaten auf. Und der sieht für Saleh und Konsorten Straffreiheit vor.
I mean, they're telling us he will not be prosecuted. What's going on now is just to put pressure on Yemenis to accept the GCC deal.
Statt Saleh zu zwingen, bedingungslos abzutreten, bedränge die Weltgemeinschaft die jemenitische Opposition, einen faulen Kompromiss zu schlucken. Ein Teil dieser Opposition, vor allem etablierte Kräfte, scheinen dazu bereit. Doch die Jugend, die seit Monaten, teils zu Hunderttausenden demonstriert, wehrt sich. Unterstützung erhält sie nun aus der UNO selber, deren Jemen-Spezialist Jamal Ben Omar.
This is a report that detailed a number of human rights violations that have taken place in the context of the current crisis.
Ein UNO-Bericht belege klar Menschenrechtsverletzungen, zwar nicht ausschließlich, aber hauptsächlich durch das Regime. UNO-Rechtsexperten sagen unmissverständlich, die Vereinten Nationen hätten gar kein Recht, Saleh Immunität zuzusichern. Wem Kriegsverbrechen vorgeworfen würden, müsse sich vor dem UNO-Strafgerichtshof verantworten. Während in New York um Maßnahmen gerungen wird, wird in Sanaa, in Aden, in Thais weiter geschossen. Tag für Tag sterben Menschen, vor allem Demonstranten. Die Jemeniten finden die Untätigkeit des Auslandes zunehmend empörend. Im arabischen Sender Al Jazeera sagte der Oppositionelle Munir al-Mauri, viele Regierungen glaubten, im Jemen herrsche bloß ein bisschen Unzufriedenheit. Doch es gehe, genauso wie in Libyen, Ägypten oder Syrien, um eine echte Revolution.
What's happening is a real revolution.
Doch leider hätten vom Regime bezahlte Lobbyisten und PR-Büros, vor allem die USA und Saudi-Arabien, bisher davon überzeugt, Saleh sei weiterhin ein stabilisierender Faktor.
Without Saleh, Yemen is gonna fall in a chaotic situation. And it is the opposite.
Tatsächlich, mächtige Länder sind unschlüssig, wie sie sich verhalten sollen. Russland und China sehen zwar Saleh anders als Syriens Assad nicht als Freund, setzen aber ohnehin eher auf Diktatoren. Die im Jemen einflussreichsten Staaten wiederum, die USA und Saudi-Arabien, lavieren seit Monaten. Sie trauen zwar Saleh nicht mehr wirklich, doch sie zögern noch immer, die Bande zu ihm zu kappen, die Militär- und Wirtschaftshilfe einzustellen und entschieden auf seinen sofortigen Abgang hinzuwirken.
Vor 5 Jahren war noch jedes zweite verkaufte Handy ein Nokia. Heute ist es nur noch jedes vierte. Die finnische Traditionsmarke, die aus einer Regen-, Stiefel- und Autoreifenfabrik entstand, hat viel verloren. Dies zeigt auch der heute publizierte Quartalsverlust von 68 Millionen Euro. Zu schaffen macht Nokia die Konkurrenz, zuvorderst Apple mit dem iPhone. Skandinavien-Korrespondent Bruno Kaufmann hat die Heimat von Nokia besucht, wo die Menschen Angst haben, der Konzern verliere seine finnischen Wurzeln.
Die Nokia-Zentrale am Rand der finnischen Hauptstadt Helsinki ist unübersehbar. Der hell funkelnde, gläserne Gebäudekomplex an der Ostsee galt jahrelang als das Symbol für die Wettbewerbskraft und den Innovationsgeist der nordischen Nation schlechthin. Noch vor 5 Jahren standen die Finnen hinter jedem zweiten verkauften Handy weltweit. Das war der Höhepunkt des Nokia-Zeitalters. Nokia gehörte zu den wertvollsten Börsenunternehmen der Welt. So weit, so gut. Nokia wollte an seinem Erfolgsrezept festhalten und blieb sich und seinen Produkten treu, stellt die Aktienanalystin Helena Nordmann fest.
Egentligen så är det ingenting som har hänt med Nokia, utan det är världen som har ändrat sig.
Ja, Nokia veränderte sich in den letzten Jahren nicht sehr stark, dafür aber die Welt darum herum, sagt Helen Nordmann, die für ein Investmentunternehmen Nokia seit langem genau beobachtet. Es ist das iPhone von Apple, das die Veränderungen auf dem Mobiltelefonmarkt eingeläutet hat. Seit der Lancierung des iPhones 2007 sind vor allem die intelligenten Alleskönner, die sogenannten Smartphones, bei den Konsumenten gefragt. Das habe Nokia verschlafen.
Och allt vad Nokia gjorde var väldigt hett. Men de senaste åren så har Nokia följt trenderna och det är andra som har skapat dem.
Bis 2007 setzte Nokia die Trends. Seither läuft die Firma den Trends nach, sagt Aktienanalystin Helena Nordmann. Als Folge davon hat Nokia im letzten Jahr intern einen Putsch erlebt. Die finnische Führung, die jahrelang am Ruder war, wurde durch einen ehemaligen Microsoft-Manager ersetzt. Durch den Kanadier Stephen Elop. Mit ihm haben auch die Produkte seines alten Arbeitgebers Microsoft bei Nokia Einzug gehalten.
It is hard right now. But you are getting stuff done. You saw it with N9. It's happening here. This is a functioning Windows Phone device.
Wir erleben harte Zeiten, aber wir sind auf gutem Wege zu einem neuen Produkt, dem Nokia Windows Smartphone, erklärte Elop kürzlich an einer Medienkonferenz. Das geplante neue Nokia Smartphone auf Windows-Basis soll dem iPhone die Marktanteile wieder streitig machen. Das sei eine Hoffnung. Gleichzeitig gab der neue Nokia-Chef bekannt, dass die von Nokia selbst entwickelten Smartphone-Betriebssysteme wie Symbian bald der Vergangenheit angehören sollen. Das schwächt nicht nur den finnischen Einfluss in der Konzernleitung, sondern auch die über ganz Finnland verteilten Entwicklungs- und Produktionsstätten. Davor fürchten sich die Nokia-Mitarbeitenden. Tanja Kuhunen im Nokia-Werk Salo, 400 Kilometer nördlich von Helsinki, sagt: Unsere Chefs sagen uns, dass alles gut wird und wir unsere Arbeit behalten können. Aber daran glauben wir hier nicht mehr, sagt die 50-jährige Spezialistin. Bis heute hat Nokia bereits 10.000 Angestellte von ursprünglich einmal 50.000 entlassen. Für die Angestellte ist klar, Nokia werde überleben und auch künftig viele Handys verkaufen. Aber diese würden nicht mehr in Finnland hergestellt werden.
Salo dör, helt enkelt. Der största Firman och mest arbetare.
Wir wissen, dass große Teile unserer Produktion bald nach Asien ausgelagert werden. In ein paar Jahren ist hier in Salo wohl Schluss, sagt sie und macht damit deutlich, dass das finnische Kapitel von Nokia wohl bald definitiv zu Ende gehen wird.
Bruno Kaufmann berichtete. Wer im Auto nach Klosters oder Davos fährt oder durch den Vereiner Tunnel in Sengadin, der rollt mitten durch Saas, das kleine Prettigauer Dorf. 800 Menschen leben in Saas und sie leiden seit Jahrzehnten unter dem Durchgangsverkehr und kämpften dagegen. Nun, nach 27 Jahren, sind sie am Ziel. Morgen eröffnet Bundesrätin Doris Leuthard den Umfahrungstunnel. Der hartnäckige Kampf eines kleinen Dorfs mit großer Wirkung, Roland Wermelinger zeichnet ihn nach.
Noch rollt der Verkehr zwischen stattlichen Holzhäusern, spätgotischer Kirche und dem Schulhaus durch. Vorbei am Denkmal, das an die Schlacht bei Aquasana erinnert, wo der Aufstand der Prättigauer gegen die Österreicher vor 400 Jahren scheiterte. Ja, sie sind ein wehrhaftes Völklein, die Prättigauer und die Saaser sowieso. Nicht umsonst schultert im Gemeindewappen der wilde Mann eine dicke Keule.
Ja, im Drohen sind wir stark gsi,
sagt Jakob Ardüser, 72, Bodenleger von Beruf. Der Ardüser Jocki, wie ihn die Saaser rufen, war der, der den Widerstand organisierte. Damals, anfangs der 90er Jahre, als den Saasern der Kragen platzte, weil Umfahrungsprojekte laufend in Schubladen verschwanden. Weil die Finanzierung nicht sichergestellt ist, wie es die Behörden aus Chur jeweils amtsdeutsch formulierten. Jetzt steht der Jocki vor seinem Haus, schaut den Autos nach und weiß noch gar nicht, wie es sein wird ohne sie.
Sich das vorstellen, das müssen wir, glaube ich, jetzt das erste erleben. Und sonst glauben wir selber fast nicht.
Davos und Klosters ziehen Ferienreiseverkehr an. Seit der Eröffnung des Vereinertunnels vor 12 Jahren rollt auch der Verkehr Richtung Unterengadin durch den engen Flaschenhals Saas. Doch während Kloster seine Umfahrung erhielt und außerdem vom Verkehr profitiert, wurde Saas vertröstet und blieb im Lärm und Gestank sitzen. Bis Ständerat Christoffel Brändli ein Kunststück gelang, für das er in Saas wie ein Heiliger verehrt wird. Es gelang ihm nämlich, eine Mehrheit im Stände- und Nationalrat zu finden, die die Prättigauer Straße in eine Nationalstraße umklassierte. Und so lagen die 250 Millionen Bundesfranken für den 2,5 Kilometer langen Umfahrungstunnel im Jahr 2000 urplötzlich da. Spatenstich 2 Jahre später, 2008 dann der Tunnel-Durchstich. Jetzt die Eröffnung, alles Akte der Erlösung für die Saaser.
Ja, irgendwas wäre ein Traum, den man eigentlich schon längstens fast nicht verwahrhalten kann. Es hat x Projekte gegeben, wir sind nie so dagegen gewesen, wir sind für alles dafür gewesen. Aber wir sind die, die eigentlich nie etwas gekriegt haben, bis wir dann irgendwas wäre auch gemacht hat.
Radau haben sie viel gemacht, die Saaser. Und es war hohe Kunst, stets so Gebrauch davon zu machen, dass er wohl und bis nach Bern gehört wurde, aber in einem Maß, dass die Sympathien fürs Bergdorf nicht verscherzt wurden. Edith Ardüser, Jockis Frau, bereitet die Kaffeestube für das große Dorferöffnungsfest vor. Die Wand ist tapeziert mit Relikten des zehnjährigen, öffentlich und zunehmend mediengewandt geführten Kampfs. Die gelben T-Shirts, mit denen man unten in Chur und sogar in Bern Stimmung machte, Flugblätter, Bittschriften, Plakate und Zeitungsausschnitte, ein Brief, in dem Schulkinder an Bundesrat Leuenberger schreiben, dass sie keine überfahrenen Katzen mehr wollen. Und in der Kiste in der Ecke liegen die berühmten schwarzen Fahnen. Am Tag der Vereinertunneleröffnung, oben in Klosters, hingen sie schwer wie Trauerflore von jedem Saaserhaus.
Die haben wir alle büßen müssen. Und da sehen Sie ja, da haben wir sie gemalt. Das hat eine Riesenarbeit gegeben. Und am anderen Morgen hat es eben frisch geschneit. Und dann hat man die schwarzen Fahnen so gesehen. Es ist also, es hat uns selber fast Angst gemacht.
Die Fahnen erinnerten die Festbesucher daran, dass es den Sasern gar nicht ums Feiern sei. Eine kreative Aktion war auch die Mini-Blockade vor einem Eishockey-Playoff-Finalspiel zwischen dem HC Davos und dem SC Bern. Die Saser tanzten und machten Musik, verteilten Glühwein und Selbstgebackenes, während Traktoren auf- und abfuhren. Rechtzeitig vor dem Anpfiff wurde die Blockade aufgelöst und die Saser werden sich wohl zuerst daran gewöhnen müssen, dass der Verkehr bald unter dem Dorf hindurch donnert und man künftig unter sich bleibt.
Roland Wermelinger berichtete. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Monika Oetli. Und für die Nachrichten Afra Galati am Mikrofon Philipp Scholkmann.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.